Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Dieses Freiheitsgefühl beim Surfen über hohe Wellen. Für meinen Gast heute hat das eine besondere Bedeutung. Afridun Amun hat Wellenreiten nach Afghanistan gebracht. Als erster ist er für das Land bei Surf-Weltmeisterschaften angetreten. Seitdem die Taliban wieder an der Macht sind, ist aber bekanntlich vieles anders. Darüber und über die besondere Geschichte von Afridun Amun wollen wir heute reden. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wiese, und guten Morgen an alle da draußen.
Eigentlich müssten wir uns ja mit dem Surfergruß begrüßen, ne? Dieses Shaka heißt das, glaube ich, oder sagt man dazu, ne?
Aber ist nicht ganz so laut. Ich weiß nicht, ob im Radio das jemand dann mitbekommen würde.
Ein bisschen schwierig. Das ist einmal die geschlossene Faust und dann Daumen abspreizen und kleiner Finger nach oben.
So schaut's aus und dann immer noch ein bisschen wackeln.
Ich wackel gerade, können Sie sich vorstellen, an dieser Stelle. Wobei, apropos vorstellen, Afghanistan haben vielleicht einige Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wo surft man da? Das ist ja nun eigentlich ein Gebirgsland, kann man sagen.
Das stimmt, aber zum Beispiel findet auch viel Surfen in den Alpen statt, sowohl in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Und genau das gleiche Surfen funktioniert in Afghanistan. Das sind Bergflüsse. Und gerade bei der Eisschmelze ist da so viel Wasser, dass dann gewisse Turbulenzen entstehen und dann kann man auf einer statischen Welle surfen. Ich sage statisch in Abgrenzung zu dem, was man im Ozean macht. Da ist es natürlich eine sich bewegende Welle, eine dynamische Welle. Und auf einem Fluss, da bleibt man in einem Punkt. Aber surfen kann man in Afghanistan und tatsächlich gibt es angeblich, muss ich sagen, mehr Flusswellen auf der Welt als Wellen im Ozean.
Ist das dann anspruchsvoller, auf dem Fluss zu surfen, oder ist es ein bisschen entspannter, weil eben die Wellen nicht so hoch und mächtig sind?
Schwierig zu beurteilen. Also ich bin Ozeansurfer, deswegen fällt mir das viel einfacher im Ozean. Für mich war es schon schwer, für den Afghanistan-Surftrip das Flusswellensurfen zu erlernen, weil da gibt es ganz andere Schwierigkeiten. Also was da zum Beispiel passieren kann, ist, dass man unter Wasser gehalten wird und nicht mehr rauskommt. Oh. Das geht im Ozean nicht, weil die Wellen ja irgendwann mal brechen und dann war es das auch. Also wenn man dann einfach lang genug die Luft anhält, dann kommt man auch wieder raus. Das gibt es im Flusswellensurfen nicht. Auf der anderen Seite kann man im Ozean natürlich Riesenwellen surfen. Also Sebastian Steutner, deutscher Surfer, dem wurde jetzt vor knapp einem Monat der Weltrekord anerkannt im Big Wave Surfen, im Surfen von großen Wellen, und das waren 26 Meter und ein paar zerquetschte. Und das gibt es dann natürlich im Fluss nicht.
Mein Gast ist Afridun Amun. Er ist begeisterter und erfolgreicher Wellenreiter. Er ist nicht nur für Afghanistan bei Surf-Weltmeisterschaften angetreten, er hat auch den ersten afghanischen Surfverband gegründet. Und das erstmal in Deutschland. 2012 ist das gewesen. Wie ist es dazu gekommen?
Also, ich surfe schon ein bisschen und im Wasser immer, wenn ich dann gesagt habe, woher ich komme, wenn man ins Gespräch kommt, da ja, kann man sich vorstellen, was es für Reaktionen gab, weil natürlich ist Afghanistan jetzt nicht das klassische Surfland. Und ich wollte dann irgendwann mal wissen, ist das wirklich so besonders? Gibt es so wenig surfende AfghanInnen? Denn Afghanistan ist immerhin eins der Länder mit der größten Exilbevölkerung auf der Welt. Und ja, so kam es dann, dass nicht nur ich, sondern eine Gruppe von passionierten Surfenden diesen Verband gegründet haben. Und wir haben schnell festgestellt, es gibt deutlich mehr Menschen mit afghanischer Biografie, die surfen. Und ja, dann kam langsam eins nach dem anderen und irgendwann kam die Anerkennung von der ISA, International Surf Association, offiziellen Partner des IOCs. Und das ist so die Geschichte.
Und das waren dann im Prinzip Menschen aus ganz Europa, die irgendwo verteilt auf Europa oder möglicherweise auch USA. Wo haben Sie die Menschen überall zusammengesammelt, die dann da mitgemacht haben?
Weltweit. Also sowohl Australien, USA, klar, Kalifornien war bis zumindest 2015 die Region mit den meisten Afghanen außerhalb von Afghanistan. Ja, und bei der ersten Surfmeisterschaft 2015 kamen tatsächlich sogar Teilnehmende aus Kanada, viel aus Europa, leider nicht aus Afghanistan, weil das aus Visagründen einfach nicht möglich war.
Die haben sie in Portugal, glaube ich, damals ausgetragen, ne? Oder?
Genau, ja. Richtig. Das war in Kooperation mit dem portugiesischen Surfdachverband. Die haben auch die Jurorinnen und alles gestellt. Das war sehr, sehr schön.
2016 sind Sie dann das erste Mal nach Afghanistan, in dem Land, in dem Sie geboren wurden, aus dem Ihre Eltern mit Ihnen flüchten mussten. Über die Flucht reden wir später noch. Wie war dann damals Ihr allererster Eindruck da 2016? Wahrscheinlich so viele Kindheitserinnerungen waren ja nicht mehr da, oder?
Es gab einige Kindheitserinnerungen, aber vor allem war es das Land der Erzählung von meinen Eltern und von meinen Onkeln und Tanten. Und es war unglaublich emotional für mich. Also das war nach 26 Jahren, über 26 Jahren, das erste Mal, dass ich wieder in dem Land war. Ein kleiner Reality-Check. Das Afghanistan, was ich im Kopf hatte, natürlich auch das Afghanistan, was ich in den Nachrichten erlebt habe und dann auf einmal wirklich da zu sein, hat mich sehr, sehr bewegt. Ja, ich muss gestehen, es hatte nicht mehr viel mit der Stadt zu tun, die ich aus den Erzählungen kannte. Die Stadt, sicherlich wurde da ein bisschen übertrieben, dass die Stadt, wo Milch und Honig floss.
Kabul.
Genau, so hat sich das in den Erzählungen von meinen Eltern immer angehört. Und die Stadt, die ich dann erlebt habe, das war ein kriegsgebeuteltes Land, überall bettelnde Menschen, verstümmelte Menschen, kleine Kinder, die nach Essen und sonst einfach so auf der Straße alleine rumlaufen, über Gestank, Festung, Panzer, alles Mögliche. Das war kein schöner Anblick.
Und Sie hatten die Idee, den Menschen das Surfen beizubringen. Warum eigentlich?
Na, 2016 war das noch nicht der Fall. 2016 war ich da mit der Max-Planck-Stiftung für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit. Ich war da als Jurist tätig in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber ich habe im Laufe meiner Aufenthalte in Afghanistan durch den Beruf eine NGO kennengelernt, die da heißt Skatistan. Und diese NGO hat am Anfang nichts anderes gemacht, außer Kindern das Skaten beigebracht. Mhm. Später kam dann noch mehr hinzu, also Kindern auch ermöglicht, zur Schule zu gehen, gerade Mädchen. Aber einfach nur den Kindern den Raum zu geben, Kind zu sein, sich zu freuen, hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich habe auch gesehen, was das für eine Wirkkraft hatte. Und so kam es dann, dass im Laufe der Zeit ich mir dachte, hey, warum soll ich nicht mit meiner Passion das Gleiche machen? Vielleicht kann ich mit dem, was ich liebe, das Surfen, vielleicht so viel mehr erreichen als mit meinem Juraabschluss.
Das war der Plan. Wie sind Sie das dann angegangen?
Na, erstmal akribisch geschaut, dass das aus Sicherheitsgründen möglich ist. Weil schon damals war Afghanistan ein gefährliches Land. Aber nach fast 3 Jahren der Analyse habe ich dann festgestellt, dass es möglich ist. Und zwar damals im Nordosten Afghanistan, da gab es so eine einigermaßen sichere Region. Und dann hieß es erstmal, dahin zu fahren und zu schauen, ob es denn auch wirklich Wellen gibt.
Und Sie haben dann auch einen reißenden Fluss entdeckt, wo das dann möglich war?
Genau, im Panjshir-Tal. Das war aus anderen Gründen leider ja auch Thema in den letzten Monaten, weil da, wie es ausschaut, schlimmste Verbrechen von den Taliban begangen wurden, willkürliche Tötungen, Folter und dergleichen. Aber gut, als wir da hingegangen sind, war es natürlich noch eine andere Realität. Und da in dem Fluss, der durch diesen Tal fließt, ist bei der Eisschmelze, was ungefähr im Mai, Juni ist, unglaublich viel Wasser vorzufinden. Und da haben wir auch einige Wellen gefunden.
Sie standen dann da mit ihren Surfbrettern in ihren Surf-Outfits wahrscheinlich. Wie haben die Menschen reagiert? Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, viele Menschen in Afghanistan können ja gar nicht schwimmen. Und das ist ja schon mal eine Voraussetzung, um diesen Sport überhaupt zu machen, ne?
Genau. Und auch da im Panjshir, da geht niemand ins Wasser. Also da gibt es leider auch viele tragische Unfälle mit Menschen, die versuchen, da ins Wasser zu gehen. Und Sie haben schon gesagt, ein Großteil der Bevölkerung, ich habe mal gehört, über 90%, könne gar nicht schwimmen. Das war natürlich ein Anblick, dass dann jemand auf den Brettern im Wasser steht und da diese Kunststückchen macht. Das war sehr, sehr interessant zu erleben, wie wir wahrgenommen werden.
Und wie groß war dann die Überwindung für die Menschen, tatsächlich sich da aufs Brett zu stellen? Oder gab es da relativ schnell eine Begeisterung, die Sie erlebt haben?
Wir haben niemanden aufs Brett gestellt. Das war ursprünglich unser Plan, aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass es einfach zu gefährlich ist. Deswegen war die Intention eigentlich nach 2018 nochmal dahin zu kommen, erstmal Schwimmkurse anzubieten und dann sukzessive langsam den Sport da zu etablieren. Aber das wäre zu gefährlich gewesen. Ich hatte selber auch vom Flusswellensurfen nicht so das Verständnis, aber ich habe ja auch schon eingangs gesagt, dass es diese Unterströmungen gibt und das wollten wir nicht riskieren, dass dann irgendwas da passiert.
Aber die Menschen haben natürlich geguckt, gestaunt. Es gibt auch diese Dokumentation, die sie gedreht haben, Unsurfed Afghanistan heißt die. Was für Gespräche sind dadurch entstanden? Weil Sie haben ja gerade auch vom positiven Effekt des Sports gesprochen. Mhm. Was für Effekte konnten Sie da beobachten?
Ja, Also, während wir am Anfang noch recht schräg angeschaut wurden, in unseren Wetsuits bei über 40 Grad, Surfbretter, Schwimmwesten und so weiter, also damit konnte ja niemand was anfangen, war spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir auf den Brettern standen und wirklich auf den Wellen am Surfen waren, pure Begeisterung in den Gesichtern zu sehen. Und da wurden uns sogar Ratschläge gegeben, wie wir es machen sollen, was ganz interessant ist, für Ratschläge von jemandem zu bekommen, der den Sport zum ersten Mal sieht und auch nicht surfen und auch nicht schwimmen kann.
Was wurde da gesagt? Du musst dich anders hinstellen?
Genau, oder? Genau. Weiter nach links, runter in die Knie und so weiter. Ja, und das war einfach pure Begeisterung. Also eine Sache, die mir gesagt wurde, und das hatte mich wirklich inspiriert und auch motiviert weiterzumachen, war, dass mir jemand gesagt hat, hey, wenn dieser Sport in Afghanistan möglich ist, dann ist alles möglich. Und genau dieser Funken oder diese Hoffnung, die da mitschwang, das war sehr, sehr schön. Das hat natürlich heute nochmal einen anderen Beigeschmack, dadurch, dass seit letztem Jahr, seit die Taliban an der Macht gekommen sind, quasi diese ganzen Träume futsch geworden sind. Aber damals war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Afridun Amu, der nicht nur als begeisterter Wellenreiter den Surfsport nach Afghanistan gebracht hat, das zumindest versucht hat, sondern auch als Entwicklungshelfer vor Ort war. Was genau haben Sie da gemacht?
Ich habe im Bereich des Verfassungsrechts gearbeitet, vor allem Förderung der Rechtsstaatlichkeit. Also da ging es darum, RichterInnen auszubilden oder im Verwaltungsrecht mitzuhelfen, dass es effektiver funktioniert. Und explizit einer der ersten Projekte, an denen ich beteiligt war, da ging es, jetzt wird es sehr technisch aufpassen, da ging es darum, wer in Afghanistan die letztinstanzliche Interpretation der Verfassung innehat. In Deutschland wäre das Bundesverfassungsgericht, aber in Afghanistan war das damals nicht geklärt.
Ganz interessant finde ich, also wir haben ja auch schon gelernt, Sie sind Jurist, ganz interessant finde ich Ihre Methode, die Sie bei solchen Prozessen anwenden, und zwar ist das Design Thinking. Das lernen Sie auch am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Was hat es damit auf sich mit dieser Methode?
Ja, das ist eine agile Methode. Da gibt es so einige Buzzwords, Google Sprint und gut, brauchen wir nicht zu vertiefen. In a nutshell versucht man bei komplexen Problemen durch einen iterativen Ansatz und durch einen multidisziplinären Ansatz Lösungen zu finden. Also es geht nicht darum, einfach nur sich hinzusetzen und analysieren, tüfteln und dann hier, das ist das Ergebnis, sondern erstmal versucht mal zu verstehen, was ist denn das genaue Problem. Und wenn man da ein besseres Verständnis hat, dann eben iterativ schnell irgendeine Lösung erarbeiten, sich Feedback einholen und dann weiterarbeiten an der Lösung.
Vielleicht, damit wir das ein bisschen besser nachvollziehen können, inwieweit war diese Methode in Afghanistan dann hilfreich?
Ja, also ich habe ja gerade darüber gesprochen, zum Beispiel mit die letztinstanzliche Interpretation der Verfassung. Da habe ich einige Workshops gehabt mit verschiedenen Playern, die von Verfassungsorganen kamen oder aus dem zivilen Bereich kamen, dass man schnell Lösungen erarbeitet und dann einfach mit denen, also Prototypen arbeitet und dann einfach mit denen schaut, wie kommt man da weiter.
Das sind natürlich auch Menschen mit verschiedenen Hintergründen in Afghanistan. Wahrscheinlich ist dann so ein Ansatz, der eben dann die aus den unterschiedlichsten Richtungen denkt, auch hilfreich, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also genau das ist auch das Multidisziplinäre, dass man nicht einfach nur, alle haben die gleiche Brille und denken das Gleiche. Wenn man 10 Ingenieure fragt, wie soll man das Problem lösen, wird man wahrscheinlich eher die gleichen Lösungen vortreffen, als wenn man 10 Menschen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen oder auch biografischen Hintergründen fragen würde.
Wie war das dann eigentlich, also wie sind Ihnen die Menschen in Afghanistan begegnet? Waren Sie der Deutsche, der jetzt irgendwie da unterstützend tätig ist, oder sind Sie als Afghane gesehen worden, weil Afghanistan Ihr Geburtsland ist?
Sowohl als auch. Wie ich ja schon gesagt habe, Afghanistan ist hat eins der größten Diaspora weltweit. Und deswegen gibt es so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Unterkategorie von Afghanen. Das sind die Exil-Afghanen, die dann überall, Europa, USA oder wo auch immer, den größten Teil ihres Lebens verbracht haben aufgrund des Krieges. Der Kriege, muss man in Afghanistan sagen. Und ja, genau so wurde ich auch wahrgenommen als der Exil-Afghane von den meisten Menschen in Afghanistan.
Und war das dann schwierig oder war das trotzdem eine Begegnung auf Augenhöhe?
Ja, also schwierig für mich nicht. Ich kam dadurch, dass ich die Sprache Persisch fließend beherrsche, schnell in Kontakt und konnte mit allen sprechen. Aber ja, natürlich gab es eine gewisse Distanz, einfach weil die Erfahrung von mir und von den Menschen, die eben in Afghanistan ihr ganzes Leben gelebt haben, eine andere war.
Vor einem Jahr ist es dann in Afghanistan zum Zusammenbruch gekommen. Noch vor dem vollständigen Abzug der Alliierten sind dann die Taliban eben in Kabul einmarschiert. Viele werden wahrscheinlich diese dramatischen Szenen noch vor Augen haben, allein die Szenen am Flughafen. Wie haben Sie diese Tage erlebt?
Die waren sehr schwer für mich. Ich war auch erstmal ein paar Tage gelähmt. Weil ich es nicht wahrhaben konnte und nicht wahrhaben wollte. Ich habe Freunde, ehemalige Kollegen da gehabt, die eben akut darunter gelitten haben. Aber mir wurde dann recht schnell klar, dass man einfach nur nichts machen und in meinem Bett rumliegen und es nicht wahrhaben wollen, niemandem geholfen ist. Deswegen habe ich versucht, soweit es mir möglich war, was zu machen. Das ging dann vor allem darum, ehemalige Kolleginnen irgendwie rauszubekommen aus Afghanistan, die ja immerhin für eine deutsche NGO gearbeitet haben. Mhm. Aber es war eine sehr schwere Zeit und ist es immer noch.
Also und vor allen Dingen, das war ja auch sehr schwierig, ne? Also da haben ja viele, viele Menschen gewartet. Mhm. Teilweise warten sie natürlich immer noch, aber in dieser akuten Situation, wie haben Sie das geschafft, den Menschen da zu helfen?
Ja, großartig helfen konnten wir nicht, aber zumindest für einige Hunderte waren es jetzt vielleicht nicht bei meinen Kolleginnen, aber schon über 50, da konnten wir was machen. Es ging dann darum, dem Auswärtigen Amt einen Namen zu liefern und dann es irgendwie denen zu ermöglichen, zum Flughafen zu kommen. Es war unglaublich schwer und es war auch es war frustrierend und auch ich habe auch eine gewisse Wut verspürt, muss ich ehrlich zugeben, weil es so klar war, es war absehbar, dass das passieren wird und zumindest bei den Ortskräften hätte man so viel früher agieren können, also auch auf deutscher Seite, auf politischer Seite, und das wurde einfach nicht gemacht aufgrund von innenpolitischem Kalkül. Aber dann hieß es halt, alles zu machen, was irgendwie möglich ist.
Wobei, Sie sagen, es war so klar, viele Beobachter von außen haben sich gefragt, wie ist das möglich, dass den Taliban so wenig Widerstand entgegengebracht wird? Waren Sie da auch überrascht oder?
Im Großen und Ganzen nicht. Also klar kann man sich jetzt darüber streiten, hätte Kabul so schnell fallen müssen, aber das wurde ja vorbereitet. Also es gab ja schon unter der Trump-Administration direkte Gespräche mit den Taliban, wo die damalige afghanische Regierung gar nicht hinzugezogen wurde. Und die ganzen Menschen, die in Afghanistan gearbeitet haben, also sowohl vom Auswärtigen Amt als auch andere Player, die haben schon gesehen, so hey, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Das wurde anders dargestellt hier in Deutschland, in den Medien. Aber wie gesagt, das hatte innenpolitische Gründe. Kurz vor der Bundestagswahl wollte man nicht nochmal eine Diskussion über Afghanistan haben. Und nach der Bundestagswahl sieht man ja auch, wird ja so gut wie gar nicht mehr über Afghanistan gesprochen. Es ist ja nicht so, als würden die Probleme von Afghanistan jetzt weniger sein. Im Gegenteil, es verhungern scharenweise Kinder und die Situation mit den Taliban ist im Grunde genommen so schlimm, wie man befürchtet hatte. Aber darüber wird ja auch nicht mehr gesprochen.
Das ist halt auch immer so ein bisschen diese Wahrnehmungsökonomie, ne? Also jetzt ist natürlich die Ukraine-Krise und man hat irgendwie das Gefühl, wir Menschen sind nicht fähig, uns da irgendwie auf verschiedene Dinge zu konzentrieren oder die wahrzunehmen, und irgendwie rutscht dann alles nach hinten raus. Was berichten denn Ihre Bekannten, Freunde noch vor Ort, was Sie dort im Augenblick erleben?
Ja, also schlimmste Zustände. Es sind multiple Probleme. Wie gesagt, das größte Problem aktuell ist die Ernährung. Es gibt so gut wie kein Essen. Also Menschen verhungern. Ich habe von Berichten gehört, wo Familien mit mehreren Kindern tatsächlich ihre Kinder verkaufen müssen, damit es irgendwie zu essen gibt für die anderen Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind ja noch nicht mal die direkten Folgen der Taliban. Also die Region Panjshir, von der ich gesprochen habe, wo wir surfen waren, da gab es, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, aber ich würde jetzt sagen Genozide. Also tatsächlich gab es Racheakte von der an die Ethnie, die da lebt, aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, also der Widerstand, der da entgegengebracht wurde. Gut, ich will mich jetzt nicht auf den Begriff festlegen, aber was es auf jeden Fall gibt, sind willkürliche Tötungen, Folter und schlimmste Verbrechen. Und ja, das sickert halt leider nicht durch, das kommt nicht raus aus Afghanistan und deswegen ja, es ist halt wichtig, dass man darüber spricht, damit es einfach mehr Aufmerksamkeit gibt.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast Afridun Amu war 5 Jahre alt, als seine Eltern mit ihm und seiner Schwester aus Afghanistan geflüchtet sind. Das war Anfang der 90er Jahre. Warum musste ihre Familie das Land verlassen?
Also wir haben vorher in Russland gelebt und mit dem Fall der Sowjetunion war es klar, dass wir nach Afghanistan abgeschoben worden wären. Und meine Eltern wollten ja einfach dem Schicksal entgehen, dass zum Beispiel einem der letzten Präsidenten Afghanistans widerfahren ist vor der Taliban-Macht, der erhängt wurde, vorher gefoltert wurde. Meine Eltern waren politisch aktiv und es war abzusehen, dass...
Der Vater war Diplomat, ne?
Korrekt, ja. Genau. Und ja, deswegen war es klar, wir müssen fliehen, um nicht Schlimmstes befürchten zu müssen.
Und Sie waren dann wochenlang unterwegs auf der Flucht nach Deutschland. Wie haben Sie das als Kind erlebt mit 5 Jahren? Haben Sie da Erinnerungen?
Ja, viele sogar, lebendige Erinnerung. Ich muss vorweg sagen, für mich war es einfach nur wichtig, bei meiner Mutter zu sein. Und deswegen war das... abgespeichert gar nicht so schlimm alles, aber wenn ich jetzt über die Bilder nachdenke, und das habe ich ja in den letzten Jahrzehnten auch gemacht, dann war das schon krass. Also gerade der Tag, wo wir dann nach Deutschland über die Grenze gekommen sind, damals gab es auch keine legalen Fluchtwege für Afghanen, ähnlich wie es heute ist. Also wir mussten illegal über die Grenze. Das war mit einem Menschenschmuggler, glaube ich, würde man ihn heute bezeichnen. Mhm. Und wir konnten nicht kommunizieren miteinander. Sondern die Kommunikation, die der Schmuggler verstanden hatte, war einfach sein Stock, mit dem er auf meine Eltern, meine Großeltern, die bei der Flucht dabei waren, und meine Schwester genutzt hat. Dazu muss man sagen, meine Schwester, Asthmatikerin damals.
Das heißt, er hat auf sie eingeschlagen.
Genau. Also wir waren, es war nachts.
Die Tiere, die da umhergetrieben worden sind.
Korrekt, genau, weil... wir mussten über die Grenze nachts und da waren deutsche Polizisten, Bundesgrenzschutz heißt heute, ich weiß nicht, wie es früher hieß. Und das wurde mir später gesagt, ein Polizist war anscheinend bestochen worden, aber es ging darum, dass der andere Polizist irgendwie weggeht, also die zusammen weggehen. Und dann waren wir da hinter so einer, unter einer Brücke am Warten. Und wie gesagt, meine Schwester, die Asthma hat, mein Vater, der bipolar war, immer noch ist und damals in der depressiven Phase, mein Opa mit Diabetes und meine Mutter, die alle irgendwie zusammenhalten muss. Und ja, dann da warten wir da, müssen still sein. Spät in der Nacht, 2-3 Uhr morgens. Und dann, als es dann soweit war, als dann die Polizisten weg waren und wir über die Grenze sollten, da habe ich eben dieses Bild noch im Kopf, diese Person eben an meinen Großvater schlägt, der dann in dem Moment auf einmal einen Insulinschock bekommt und dann sein Mund schäumt, er sich nicht mehr bewegen kann. Aber meine Mutter, die Ärztin ist, hat dann richtig reagiert und dann ein Bonbon quasi in seinen Mund gespuckt, damit eben dieser Insulinschock behoben wird. Ja, das ist zum Beispiel eine Erinnerung, auch wenn ich so jung war, die hat sich eingebrannt, die werde ich nicht vergessen.
Ja, das brennt sich natürlich ein, eine unfassbare Erfahrung. Wie war denn dann das Ankommen in Deutschland? Also nach dieser Erfahrung, Sie waren dann in Göttingen, wie war das da vor Ort? Wie ist Ihnen dort begegnet worden?
Mhm. Es war ja, das wurde mir auch später gesagt, gar nicht geplant, dass wir in Deutschland bleiben, sondern eigentlich wollten wir nach England, aber dafür hat das Geld einfach nicht gereicht. Und ja, wie gesagt, für mich war es nur wichtig, bei meiner Mutter zu sein, deswegen hat es sich anfangs gar nicht so seltsam angefühlt, aber ich würde sagen, so der erste Kulturschock für mich war, als ich dann in den Kindergarten gegangen bin, denn ich war den russischen Kindergarten gewöhnt und da wurde mit harter Hand delegiert, also wir wurden geschlagen, ich musste schlafen mittags, was ich nie gemacht habe. Und das hat dann für mich bedeutet, einfach die Augen zuzumachen, was für ein hyperaktives Kind nicht so einfach war, eine Stunde still zu liegen. Mhm. Und dann in Deutschland, das weiß ich noch ganz genau, das war ein Waldkindergarten. Ich komme den ersten Tag an und sehe da die Kinder einfach wild, nackt rumlaufen. Es war ein heißer Tag. Und ich dachte, ich werde nicht mehr.
Also, was ist denn hier los?
Ja, ja, genau, genau. Von so einer Anstalt, Gulag-ähnlich, ich übertreibe natürlich, zu so einem Ort, wo man einfach tun und lassen kann, was man will. Das war, ja, das war krass.
Also eine positive Erfahrung. Wie war das dann später? Hat sich da so ein Zugehörigkeitsgefühl eingestellt oder ist Ihnen teilweise auch zu verstehen gegeben worden, ja, du bist nicht von hier?
Mhm. Ja, wir haben einen sozialen Brennpunkt gelebt in Göttingen und damals, in der Zeit, gab es da sehr viele Nazis, also die Nachbarn unter uns, das waren so ältere Jugendliche, die überall Hakenkreuze hingeklatscht haben und ja auch in irgendeiner Nazi-Gruppierung da waren. Also das war harter Rassismus, den ich da erlebt habe, aber es gab auch viel softeren Rassismus, wenn man so will. Aber vor allem nach dem 11. September,
in den Anschlägen in New York.
Genau, richtig. Das war für mich schon so ein Wendepunkt, wo ich mich sehr ausgegrenzt gefühlt habe.
Was ist Ihnen dann widerfahren?
Naja, ich wurde sofort stigmatisiert, also als gebürtiger Afghane. Während vorher so die Vorurteile vielleicht waren so, ja, irgendwie, keine Ahnung, der Türke oder sowas, so wurde man eingeordnet, war es dann auf einmal der Terrorist. Und ja, das war schon krass. Also alle schienen auf einmal ganz genau zu wissen, was in Afghanistan los ist und das sind die Bösen. Also es war auch international ja irgendwie die Einordnung zwischen Gut und Böse. Man erinnert sich vielleicht an die Achse des Bösens von der Bush-Administration. Und ja, also das waren auch so die ersten Erfahrungen, also die erste Zeit zumindest. Gar nicht mal so kurz, also auch da. Die Berichterstattung nach dem 11. September war sehr islamkritisch und jede, würde ich sagen, ja, viele Muslime wurden dann in eine gewisse Ecke gedrängt. Ja, und vor allem als gebürtiger Afghane war das dann nochmal wahrscheinlich intensiver.
Wie sind Sie denn dann damit umgegangen, also mit diesen Ressentiments, die Ihnen dann auf einmal begegnet sind?
Ja, das war als Jugendlicher nicht so einfach und bei mir hat sich dann so eine Art Gegenbewegung breit gemacht, dass ich mir dachte so, okay, also wenn ich hier nicht als Teil der Gesellschaft vollwertiges Mitglied akzeptiert werde, dann grenze ich mich halt aus, dann bin ich eben der Ausländer und ja, das war dann lange so eine Identitätskrise oder Findung für mich, aber das konnte ich dann ja, glücklicherweise auch irgendwann mal ablegen und dieses Konzept der nationalen Identität hat dann einfach irgendwann mal keine Rolle mehr für mich gespielt.
Sie sind weder Deutscher noch Afghane, sondern Weltbürger oder?
Hängt vom Kontext ab. Also ja, das resoniert wahrscheinlich mit mir am ehesten zu sagen, so hey, Nationalität spielt für mich keine Rolle, aber abhängig vom Kontext werde ich dann natürlich eher deutsch oder eher afghanisch gelesen und finde ich auch okay. Also ich habe sehr viele Attribute, die wahrscheinlich deutsch gelesen werden und genauso viele afghanische. Insofern, ich fühle mich in beiden Nationen wohl, aber ich fühle mich auch wohl, mich einfach gar nicht mit irgendeiner Nation identifizieren zu müssen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Juristen, Kulturwissenschaftler und Surfer Afridun Amu. 2017 ist er als erster für Afghanistan bei den Surf-Weltmeisterschaften angetreten. Wie ist denn eigentlich Ihre Begeisterung für das Surfen entstanden?
Also Surfen selbst war ich das erste Mal nach dem Abitur. Da bin ich mit einer Gruppe von Freunden hitchhiken gewesen. Wir sind dann in Frankreich angekommen. Da hat mir jemand ein Surfbrett in die Hand gedrückt. Damit bin ich ins Wasser gegangen. Und es war quasi Liebe auf den ersten Blick.
Was ist es denn, was das auszeichnet, das Surfen?
Ja, es ist komplex. Ich kann das jetzt nicht runterbrechen auf eine Sache. Also ein Aspekt ist einfach nur Spaß. Den Spaß, den ich beim Surfen fühle, den ich beim Surfen habe, das kann ich eigentlich nur aus Kindheitszeit, wenn man, weiß ich nicht, Schneeballschlacht gespielt hat mit anderen und so etwas. Aber ja, es sind noch andere Aspekte. Es ist in der Natur sein, also man ist ja im Wasser und dieser Naturenergie ausgesetzt. Und ein Hauptaspekt wahrscheinlich, das Surfen ermöglicht mir, wie wenig andere Sachen, wirklich mal Gedanken loszulassen und nicht die ganze Zeit nur dieser inneren Stimme, diesem Narrativ zuzuhören beziehungsweise da reinzugehen, sondern einfach nur Klarheit und sich komplett drauf einlassen, was gerade in dem Moment passiert.
Weil man sich wahrscheinlich auch konzentrieren muss, weil die Welle ist einfach eine gewisse Herausforderung und da kann man nicht gerade noch zwischendurch seine Steuererklärung im Kopf oder irgendwie sowas.
Einige können das bestimmt, aber abhängig von der Größe sollte man sich konzentrieren, das stimmt. Bei größeren Wellengang oder wenn der Untergrund vielleicht gefährlich ist, dann gilt es sich natürlich allein deswegen schon zu konzentrieren. Aber das ist es gar nicht zwingend. Also ich würde schon sagen, dass auch in der Natur sein, im Element Wasser sein, dass das für sich schon dazu führt, bei vielen, aber zumindest bei mir, einfach mal loszulassen und da zu sein im Kopf mit allen Poren, mit allen Zellen, wo man sich gerade befindet, sowohl räumlich als auch innerlich.
Um dieses Surfen geht es auch beim Projekt, was Sie gerade vorantreiben für geflüchtete Menschen aus Afghanistan. Was ist das für ein Projekt?
Es gibt mittlerweile viele Studien, auch von Ivy League Unis der USA, dass Surfen sehr viel bewirken kann bei posttraumatischen Erfahrungen, Depressionen und Angstzuständen, also auch aus psychischer Sicht. Das ist für mich jetzt keine Überraschung. Ich als Surfer weiß eben über die Magie des Surfens Bescheid, aber das ist jetzt auch wissenschaftlich angekommen.
Also eben auch dieser Moment, ganz bei sich zu sein und alles andere ausblenden zu können.
Genau, der Aspekt dann mit der Angst umzugehen. Angst spielt natürlich auch eine Rolle, gerade bei größeren Wellen. Und ja, auch der Spaßfaktor. Die körperliche Bewegung ist natürlich auch etwas, weiß man auch gerade im Bereich der Depression, dass das sehr hilft gegen Depression. Und was wir machen wollen, ist mit einer Gruppe von Geflüchteten, zunächst einmal afghanischen Geflüchteten, eben ihnen das Surfen beizubringen. Das ist ein Projekt, was für ein Jahr angelegt ist. Da geht es auch erstmal darum, das Schwimmen richtig zu erlernen, dann mit Surf-Skateboards die Bewegung des Surfens zu verstehen, Atemübungen. Aber das soll alles natürlich begleitet werden von professioneller psychologischer Betreuung, um eben das Surfen zu erlernen, aber viel mehr traumatischen Erfahrungen damit besser verarbeiten zu können. Traumatische Erfahrungen, die bei der Flucht entstehen oder eben durch den Krieg, also gerade viele Afghaninnen müssen ja, wenn sie dann nach Deutschland zum Beispiel kommen, von der Türkei eben erstmal ein Meer überqueren. Und da passiert es nicht selten, dass dabei Angehörige sterben oder sonstige traumatische Erfahrungen auch mit Wasser passieren. Und ja, das kann man zum Beispiel versuchen, dem entgegenzuwirken. Und das wollen wir machen, eben Surf-Therapy mit Geflüchteten.
Wie weit sind Sie da schon?
Ja, vor Corona waren wir eigentlich kurz davor, das umzusetzen. Mhm. Aber durch Corona ist das dann nicht nur auf Eis gelegt, sondern eigentlich fangen wir fast von vorne an. Also jetzt geht es vor allem um die Finanzierung. Wenn die Finanzierung steht, können wir eigentlich direkt beginnen. Und da jetzt nochmal hier der Ausruf, also gerne spenden an JOR e.V., Spendenzweck Surfen. Damit können alle, die wollen, uns dabei helfen, dieses Projekt umzusetzen.
Und das schreibt sich YAAR, glaube ich, ne?
Genau. Das ist einer der größten afghanischen Geflüchtetenvereine Deutschlands und in Kooperation mit JAAR wird das umgesetzt.
Sie trainieren ja auch gerade für die nächste Surf-WM, die findet im September in Kalifornien statt. Und Sie werden wieder für Afghanistan antreten, trotz der Taliban-Herrschaft. Warum?
Gerade wegen der Taliban-Herrschaft, das ist der Grund. Ja, also eigentlich hatte ich nicht mehr vor, sportlich nochmal in diese Richtung zu gehen. Ich hatte Anfang des Jahres eine gebrochene Rippe und noch viele andere Wehwehchen, was dazu geführt hat, dass ich auch physisch gerade nicht so fit bin. Aber ich habe festgestellt, dass mir diese Plattform ermöglicht, mehr Aufmerksamkeit auf Afghanistan zu generieren. Also jetzt gerade ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Wir reden über Afghanistan, weil ich afghanischer Surfer bin. Und genau das will ich auch in der Weltmeisterschaft machen. Ich will darauf aufmerksam machen, was gerade in Afghanistan passiert, wie schlimm die Lage gerade ist. Und ich glaube, das geht sehr gut mit einer Teilnahme in der WM.
Wäre es für Sie eigentlich auch mal eine Option oder war es mal für Sie eine Option, auch für Deutschland anzutreten?
Ja, also das deutsche Team besteht aus Menschen, die in Costa Rica, USA und sonst wo geboren sind. Also gerade seitdem Surfen olympisch geworden ist, ist es sportlich nochmal ganz woanders. Insofern, da muss ich ehrlich sein, also da hätte es einfach sportlich schon nicht ausgereicht. Aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ich trotzdem für Afghanistan angetreten, weil mir geht es nicht zwingend um die sportlichen Erfolge. Also ich liebe das Surfen als Disziplin, nicht aus sportlichen Gründen, also aus Wettkampfgründen, sondern einfach nur, weil es mir so viel Spaß macht. Aber ich habe dann mit eben diesen sportlichen Auftreten ja, Sachen erreichen können für Afghanistan, die ich hätte mit Deutschland nicht erreichen können. Und deswegen, ja, auch bei dem Gedankenexperiment würde ich immer noch für Afghanistan antreten.
Afridun Amu hat uns heute Vormittag von seiner Begeisterung für das Wellenreiten erzählt, wie er auch versucht hat, Menschen in Afghanistan für das Surfen zu begeistern, jetzt mit Geflüchteten in Deutschland arbeiten möchte. Sie haben zwei Kinder, einen 4-jährigen Sohn, die Tochter, die ist erst 10 Monate alt. Stand Ihr Sohn auch schon auf dem Surfboard? Oh, jetzt habe ich Ihr Mikro nicht angemacht.
Selbstverständlich, ja. Das gehört sich doch so. Ja, also mein Kleiner hat jetzt vor kurzem das Schwimmen so richtig erlernt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und deswegen wird es dieses Jahr hoffentlich öfter als die paar Male, die er schon stand, sein.
Und ist da auch eine Begeisterung festzustellen bei ihm?
Ja, wir sind viele am Strand. Er hat so ein natürliches Verständnis von Wellen, wie sie brechen und alles. Ja, da ist schon viel Begeisterung in dem Jahr.
Wobei, es gab ja noch einen anderen Sport in Ihrem Leben. Ne? Lange haben Sie im Schachverein in Berlin-Kreuzberg gespielt. Ist Schach noch ein Thema?
Auch das jetzt wieder mit meinem Sohn, weil ja, es gibt einen Schachverein, wo wir jetzt in letzter Zeit waren, in Portugal, da habe ich ja sehr viel Zeit verbracht. Und da war ich jetzt letztens mit ihm und der fand das ganz interessant. Deswegen gehe ich jetzt der anderen Passion jetzt auch wieder nach. Aber ich muss dazu sagen, ich hab viele Passionen. Also eine andere Sache, Apnoe, das Freitauchen, liebe ich, Klettern.
Ohne
also,
Sauerstoffgerät vor allen Dingen. Ne?
Genau, ja. Genau. Ich habe tatsächlich zu viele Hobbys. Ich muss jetzt mal eher versuchen zu kürzen.
Okay, alles klar. Klar. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und werden auch verfolgen, wie Sie sich bei der Weltmeisterschaft der Surfer im September schlagen. Afridun Amu, viel Erfolg auf jeden Fall und natürlich auch bei allen anderen Projekten. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Herzlichen Dank.